Hallo Heinrich, wie geht's dir in diesen schönen Sommermonaten? Was hast du gespielt?
Hallo Christian, ich habe mich in einem virtuellen Los Angeles aufgehalten. Das ist ein PC-Spiel. Da kann man frei rumgehen und sogar in Fahrzeugen herumcruisen.
Hat man da Schwierigkeiten beim Bremsen? Weil dann könnte Speed sein.
Ja, man hat Schwierigkeiten beim Bremsen, aber auf Speed basiert das nicht. Sagen wir es mal so, in der Handlung der Vorlage geht es darum, also da ist eine junge Frau und hinter der sind zwei Männer her.
Das ist so eine Dreiecksgeschichte vielleicht mehr. L.A. Story vielleicht?
Also, Ecken hat die Spielgrafik genug und Dreiecksgeschichte, naja, sagen wir es mal so, der eine Typ will sie beschützen und der andere ist eigentlich auch kein richtiger Mensch, der will sie nur terminieren.
Um Himmels Willen, da weiß ich, was du gesehen hast. Kontaminator, die Mordmaschine aus der Zukunft, muss das gewesen sein.
Nein, das Spiel ist das erste offizielle Spiel auf Basis des ersten Original-Terminator-Films.
Der große Science-Fiction-Action-Klassiker von James Cameron zu einer Zeit, wo er noch nicht zu den großen Science-Fiction-Action-Budgets gearbeitet hat. Es war sein kleines Fassdebüt und ein riesengroßer, einflussreicher Erfolg, dem dann ganz viele Fortsetzungen gefolgt sind, wie ja auch dem Spiel dann letzten Endes. Ne? Aber wir kümmern uns um die Originale.
Ja, und ich war total gespannt drauf. Ich hatte den Film echt seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Und das Spiel ist ja auch ein völlig verrücktes Ding, was damals eine noch sehr kleine Klitsche namens Bethesda Softworks angerichtet hat. Ein aberwitziger 3D-Titel. Das war 3 Jahre, bevor die Elder Scrolls gemacht haben, das erste. Das war 2 Jahre, bevor Doom rauskam. Das war noch im Jahr vor Wolfenstein 3D.
Ja, ein wirklich sehr origineller Titel und eine Pionierarbeit, muss man sagen, die schon mit ein paar Ecken und Kanten daherkommt, aber dazu später mehr. Und der Film feiert ja dieses Jahr seinen 40-jährigen Geburtstag, im Oktober dann erst. Und wenn man sich den Film heute ansieht, erklärt ja Kyle Reese, unser Protagonist, dass im Jahr 1984, wo der Film spielt, die Menschheit noch nicht so weit ist, menschenähnliche Roboter herzustellen. Er sagt dann, erst in 40 Jahren. Also ist jetzt genau der richtige Punkt, um sich wieder damit zu beschäftigen.
Und deswegen haben wir diesen Film in den Pixel-Kinoplan gesetzt, um uns alle daran zu erinnern, jeden Moment ist es soweit, ne? Unser Service, so Fortbestand der Menschheit und so weiter und so fort. Das ist ja eh lustig, nicht? Mit Science-Fiction-Filmen. Blade Runner war ja auch jetzt so ein Beispiel, wo dann so das Handlungsjahr schon erreicht ist oder kurz bevorsteht. Aber ich glaube, bis 2029 haben wir ja noch ein paar nette Jahre mit vielen Pixel-Kino-Folgen. Aber wir blättern jetzt im Handbuch nicht für den Staubsaugerroboter, sondern für den T-800.
Tatam, tam, tatam.
I'm a friend of Sierra Connor. I was told that she's here. Could I see her, please?
No, can't see her. She's making a statement.
Where is she?
Look, it may take a while. You want to wait? There's a bench over there.
I'll be back.
Ja, in dieser heutigen besonderen Folge im Pixelkino steht die Arbeit eines Österreichers, eines berühmten Österreichers im Mittelpunkt, der dann nach Amerika ausgewandert ist. Und dabei handelt es sich natürlich um den Mathematiker und Wissenschaftler, Logiker Kurt Gödel, der, das weiß ja jedes Kind, 1949 ein Paper veröffentlicht hat, in dem er das sogenannte Gödel-Universum beschrieben hat. Ja, das ist dieses Gebilde, ein Universum, das funktioniert im Einklang mit Einsteins Relativitätstheorie und in dem sind Zeitreisen möglich. Die Linie, die zwei Punkte verbindet in diesem Universum, ist durch die Rotation ringförmig, führt also wieder in sich selbst und deswegen kann man in die Vergangenheit reisen. Das hat dann 35 Jahre später auch ein anderer Österreicher gemacht, der vielleicht nicht ganz so bekannt ist, aber auch nach Amerika ausgewandert ist, nämlich Arnold Schwarzenegger. Und der war zu dem Zeitpunkt ein bisschen bekannt, weil er Conan gespielt hatte. Conan, der war Barbar. Vor allen Dingen aber war er bekannt als Bodybuilder. 7-mal Mr. Olympia und auch ein paar Mal Mr. Universum und diverse andere Titel. Wenn also ein Mensch dort zu diesem Zeitpunkt einen Maschinenkörper hatte, dann war das Arnold Schwarzenegger. Der war eigentlich gar nicht so scharf drauf, dass er diesen Film spielt, der da an ihn herangetragen wurde. Im Jahr 2029 findet der Krieg der Zukunft statt. Nach dem großen Atomschlag haben die Maschinen die Macht übernommen. Wie das so ist mit künstlicher Intelligenz, man hat sie dann doch nicht so im Griff. Die künstliche Intelligenz hat befunden, der Mensch ist das Problem auf dem Planeten und hat sich an die systematische Auslöschung gemacht und hat dafür Killerroboter erschaffen. Natürlich auch eine Menge anderes Gedöns, was den Krieg irgendwie begünstigt. Aber uns interessieren vor allen Dingen diese Killerroboter, die aussehen wie richtige Menschen und diese überbleibenden Überlebenden sozusagen infiltrieren und auslöschen sollen. Und in diesem fernen Krieg ist das auch tatsächlich schon fast am Ende. Die Menschheit ist unter einem Anführer dann tatsächlich wieder auferstanden und hat sich gegen die Maschinen gewehrt. Dieser Anführer John Connor hat also dafür gesorgt, dass die Menschheit überleben kann. Die künstliche Intelligenz reagiert damit, dass sie einen dieser Killerroboter in die Vergangenheit zurückschickt, um die Mutter von John Connor zu erledigen, bevor er überhaupt geboren wurde. Und die menschlichen Rebellen schicken ebenfalls jemanden zurück, nämlich einen Soldaten, der dafür sorgen soll, Sarah Connor, die Mutter, zu beschützen. Das Ganze spielt also im Jahr 1984, in also unserer Gegenwart. Das Jahr 2029 sehen wir immer nur in so kurzen Eindrücken eben. Und die Handlung dreht sich eben darum, dass dieser Terminator durch Los Angeles jagt und Sarah Connor finden und vernichten will. Es gibt glücklicherweise, vielleicht nicht für diese Sarah Connors, aber für uns, es gibt glücklicherweise ein paar Leute, die so heißen, und deswegen ballert er sich also durch das Telefonbuch quasi, während unser Held also Zeit hat, unsere Protagonistin zu finden und sich noch zu bewaffnen rechtzeitig, um dann diesen Kampf anzutreten.
Ja, der Film kam am 26. Oktober 1984 in die US-Kinos. In Deutschland hat es, wie so häufig zu der Zeit, ein bisschen länger gedauert. Am 11. März 85 war der Filmstart. Ganz putzig ist auch, ich glaube, sie wollten auch schon ursprünglich 9 Monate früher drehen, aber dann ist ihnen der Conan-Erfolg irgendwie in die Quere gekommen. Also da war Arnold, wurde nochmal abkommandiert für Conan der Zerstörer. Und ich glaube, Cameron hat dann später noch gesagt, also normalerweise sagt man halt, okay, Terminkonflikt, wir casten einen anderen Schauspieler. Aber zu dem Zeitpunkt hatte man schon das Gefühl, also der Terminator muss eigentlich Arnold sein. Und da gibt's ja auch ganz lustige Geschichten. Also wenn man sich so die Blu-ray-Extras anguckt, da gibt's auch so Schwätzchen mit Cameron und Schwarzenegger, wo rüberkommt, dass Cameron erst Bedenken hatte, ob das der richtige Charakter wäre. Es gibt auch die Legende, dass Schwarzenegger eigentlich erst den Kyle, also den Guten, hätte spielen sollen. Aber Arnold selbst hätte gesagt, nein, ich will den Terminator spielen. Aber du meinst, in seiner Autobiografie hat er Schwarzenegger ein bisschen anders dargestellt.
Also er war schon interessiert an diesem Film. Er hatte aber ganz große Bedenken, einen Bösewicht zu spielen. Conan war natürlich ein Held. Und ja, der Grund, warum das verschoben wurde, war tatsächlich Conan. Weil Schwarzenegger stand bei Dino De Laurentiis unter Vertrag für 5 Conan-Filme über 10 Jahre. Das heißt, der war also in Vorbereitung von Conan der Zerstörer und hätte dann durch die 80er hindurch nur noch weitere Conan-Filme gemacht. Und alles andere, was er hätte spielen können oder wollen, musste also die Genehmigung von Dino De Laurentiis erst kriegen. Die sind also mit dem Terminator, mit diesem Skript an ihn herangetreten. Und tatsächlich, ja, sie hatten gefragt wegen Kyle Reese. Und das fand Cameron auch nicht so gut, weil er gesagt hat, also zu diesem Zeitpunkt war Schwarzenegger jetzt nicht der, der seitenweise Drehbuchseiten auswendig lernt und dann diese Infos runterrattert, wie Kyle Reese das ja machen muss, der uns ja über diese Zukunft informiert, indem er Sarah das alles erzählt. Ne? Bei diesem Treffen, und da gibt's dann verschiedene Versionen, wie dann was bei rausgekommen ist, aber bei diesem Treffen haben sich Arnold und Cameron dann irgendwie geeinigt. Also es wäre doch interessant, dass Arnold diesen Bösewicht spielen würde. Und Arnold hat halt schwer mit sich gehadert und überlegt, naja, er will ja eigentlich Heldenrollen spielen. Und quasi, wer einmal anfängt, Bösewichter zu spielen im amerikanischen Kino, der ist halt auf Ewigkeiten auf Bösewichtrollen abonniert. Und deswegen hat er tatsächlich ein bisschen gekämpft. Und es gibt auch Berichte aus der Zeit, also selbst dann noch von den Dreharbeiten, wo er das auch so einschätzt als, naja, das ist halt so ein kleines B-Movie. Er schreibt auch in seiner Autobiografie, wo er sagt, also der Film war schon sehr interessant und Cameron war so leidenschaftlich, aber gleichzeitig war es so ein kleiner Film, dass wenn das ein Misserfolg gewesen wäre, dann hätte es seiner Karriere nicht so sehr geschadet. Also war es so ein bisschen Versuch und eine Mischung, glaube ich, aus verschiedenen Komponenten, dass er da letztens zugesagt hat.
Ja, und die ganze Idee, die kam ja Cameron in einem Fiebertraum, wie er gesagt hat, nach der Produktion von Piranha 2. Er war in Rom, ihm ging's nicht gut und dann hatte er diese Vision von diesem Metallskelett mit der Knarre in der Hand und das hat er dann selbst zu Papier gebracht. Zeichnen kann er auch, sehr begabter Mann und das war dann die Vision für den Terminator, so etwa.
Ja, genau. Also Terminator ist sein zweiter Film als Regisseur und davor ist eben dieser berühmt-berüchtigte Piranha 2, fliegende Killer, im Original Piranha 2, The Spawning, der nichts mit dem ersten Piranha zu tun hatte.
Oh ja, okay, danke, du hebst hier gleich die DVD vor die Kamera, tatsächlich. Oh, das ist aber auch schön gemalt, also dieser Piranha, der guckt schon relativ ungemütlich, da überlegt man sich das zweimal mit Fisch am Freitag, ja.
Also Cameron hat irgendwann mal gespaßt, das ist der beste Film mit fliegenden Piranhas, der je gemacht wurde. Die Konkurrenz ist nicht so groß auf dem Feld, muss man dazu sagen. Cameron kommt ja aus der Roger Corman-Schule. Wir haben im letzten Pixelplausch über Roger Corman geredet, den Produzenten, der alles super billig und preisgünstig gemacht hat und aber in seiner Talentschmiede ganz fantastische Menschen gefördert hat. Und Cameron war einer von denen. Cameron hat an einer ganzen Reihe von Corman-Produktionen so Anfang der 80er gearbeitet. Planet des Schreckens und Sador, Herrscher im Weltraum und so weiter. Die Produzentin von Terminator, die auch als Co-Autorin fungiert hat, Galen Hurd, ist genauso aus dieser Schule. Die war die Sekretärin von Corman und hat dann an Filmen gearbeitet wie Das Grauen aus der Tiefe oder Der Horror-Alligator. Cameron hat zum Beispiel auch Matte-Paintings für Die Klapperschlange von John Carpenter gemacht. Und er hatte dann die Gelegenheit, Regie zu führen bei Piranha 2. Und das ist eine italienische Produktion von Ovidio Assonitis. Der erste Piranha ist tatsächlich von Joe Dante, von Roger Corman produziert worden. Aber diese Fortsetzung ist so in name only. Und es ist witzig, wenn man es jetzt ansieht, es ist tatsächlich ein Cameron-Film, also spielt auf dem Wasser und die tauchen da nach einem Wrack und du hast Leute mit Eheproblemen, wie das dann später bei Abyss und True Lies hast und Lance Henriksen spielt mit. Das Einzige, was es nicht ist, ist ein guter Film. Cameron wurde nach kürzester Zeit gefeuert von Assonitis. Assonitis ist da irgendwie rumgelaufen und hat nackte Mädchen gefilmt und hat das Ding dann auf eigene Faust zusammengeschnitten. Und Cameron wollte den Film irgendwie retten, weil ja sein Name drauf stand, ist dann in den Schneideraum nachts eingebrochen, um sich das anzuschauen und irgendwie zu retten. Und Assonitis hat dann diese Änderungen wieder rückgängig gemacht. Also das ist eine wüste Geschichte. Der fertige Film trägt Camerons Namen, aber man muss halt letzten Endes sagen, er kann nichts dafür. Ja. Er hat ihn halt gemacht, damit er einmal Regie geführt hat.
Also von daher ist eigentlich schon Terminator sein erster richtiger Regiefilm, wo er wirklich die Kontrolle hatte.
Definitiv, ja. Also Corman hat ihm angeboten dann, er hätte ihn mit offenen Armen wieder aufgenommen quasi bei sich und hätte ihm weitere Jobs gegeben. Cameron wollte ja aber eben selber Filme machen und wusste dann einfach, okay, also nach diesem Film, nach Piranha 2, wird mir nie ein Mensch irgendwas anbieten, also muss ich selber was auf die Beine stellen. Und das ist dann eben dieses Terminator-Skript, was er schreibt und zusammen mit Gail Ann Hurd dann produzieren wird. Die beiden haben dann so einen Deal, sie produziert und er wird Regie führen, da kann ihnen quasi niemand reingrätschen und sie schaffen es dann, dieses Projekt bei Orion unterzubringen. Es ist in den 80ern und auch frühen 90ern eine sehr große Produktionsfirma gewesen. Die ist aus dem alten United Artists Regime raus entstanden. Arthur Krim von United Artists, der hatte sich dann vertschüsst von der alten Firma und hatte dann Orion gegründet und da sind dann Leute wie Woody Allen zum Beispiel mitgegangen. Später hat Orion Sachen gemacht wie Robocop oder Der mit dem Wolf tanzt oder so. Also das ist eine große und seriöse Firma, sage ich mal. Und sie haben dieses Projekt irgendwie durchgewunken quasi. Der Partner Mike Medavoy, der früher Agent war, das war der, der dran geglaubt hat an diesen Film. Die anderen hatten halt so das Gefühl, naja, wir wollen halt eigentlich eher ein bisschen hochwertigere Filme machen und das ist halt so einer, der ist so dafür da, dass wir ein bisschen Geld verdienen eben.
Und das war ja auch für die damalige Zeit ein Low-to-Medium-Budget-Film, also wie gesagt, rund 6 Millionen Dollar wird geschrieben. Er sieht teurer aus, muss man sagen.
Definitiv, ja. Also er ist mit 6,4 Millionen doch ein bisschen höher als andere so Videothekenkracher. Also Roger Corman hat für sehr viel weniger Geld Sachen produziert. Und trotzdem ist das absolutes Low-Budget. Und du merkst dann auch sozusagen die Corman-Schule so ein bisschen dahinter. Und das ist witzig, weil du bei James Cameron nie wieder die Corman-Schule merken wirst, weil der Mann einfach danach ja immer alles Geld der Welt hat und dann quasi regelmäßig den teuersten Film der Welt inszeniert. Ne? aber hier merkst du das noch. Du hast einen Science-Fiction-Film mit einer dystopischen Zukunft, die du in exakt 3 Szenen siehst. Und das ist dir noch nicht mal so wahnsinnig bewusst, während du dir den Film anschaust, weil das Ding so gut erzählt ist und auch so intensiv erzählt ist, dass du das Gefühl hast, du bist in dieser Zukunft, die dir da erzählt wird, obwohl es ja nur ein paar Eindrücke letzten Endes sind. Auch die Techniker, die da mitkommen, haben so einen Background. Der Cutter Mark Goldblatt zum Beispiel kommt auch aus dem Corman-Umfeld. Der hat Humanoids from the Deep und Piranha geschnitten. Und natürlich dank des Erfolges von Terminator ist er dann später zu Sachen wie Predator 2 und Armageddon und Bad Boys 2 und so aufgestiegen. Der Kameramann Adam Greenberg zum Beispiel, der hat früher in Israel gearbeitet, ist eigentlich aus Polen, ist aber in Tel Aviv aufgewachsen und der hat zum Beispiel Eis am Stiel gemacht davor. Die ersten 2 Teile und den 4. Und dann Terminator und dann kommen Sachen wie Ghost und Sister Act und der erste Ritter und so. Also die haben sich da wirklich groß etabliert mit einem Film, der so wenig gekostet hat und dann letzten Endes ungefähr 100 Millionen eingespielt hat.
Ja, und Arnold selber, der war natürlich schon in Conan gewesen, aber den hat man nicht wirklich als Filmstar schon gesehen. Mhm. Also dessen Karriere ist ja auch durch den Terminator ganz gewaltig geboostet worden. Cameron selber ist ja klar. Aber die eine Geschichte, die ich auch noch so witzig fand, ist, dass sie ja eigentlich schon den Lance Henriksen als Terminator gecastet haben, was nun ein ganz anderer Typ ist als Arnold. Cameron hat dann beteuert, sie haben gar nicht am Drehbuch so viel geändert. Das seien also wohl auch damals schon, jemand hat nachgezählt, 58 Wörter gewesen, die der Terminator spricht. Aber das war ja eigentlich gedacht mehr als so ein Androide in menschenähnlicher Hülle, der so eher so aus den Schatten zuschlägt, der so eher in der Menge verschwindet und nicht so super auffällig ist. Und ja, ich glaube, Henriksen hat dann zum Trost eine minimale Nebenrolle bekommen als ein sehr kurzlebiger Polizist sozusagen.
Ja, also das war tatsächlich der ursprüngliche Gedanke, dass der Terminator ja so eine Art Mimikry machen kann, ne? Also dass er nicht auffällt unter Menschen. Und das ist natürlich in der jetzigen Fassung, die wir haben, nun ja, das ist das Letzte, was dir in den Sinn kommen würde, dass dieser Typ nicht auffällt mit so einer Statur, mit so einem Schrank wie Arnold Schwarzenegger. Und dann spricht er natürlich auch noch mit diesem österreichischen Akzent, mit diesem ganz schweren, ja, I am a friend of Sarah Connor, I was told that she's here, could I see her, please?
Oh, wir haben Arnold Schwarzenegger in der Leitung, oder? Nein, warst du das, Christian? Verblüffende Ähnlichkeit. Man kann Christian auch so für Geburtstag und Familienfeiern auch buchen.
Ja, ich sehe zwar nicht aus wie Arnold Schwarzenegger, dazu fehlen mir noch ein paar Mr. Olympia-Titel, aber
nicht ganz.
Es passt natürlich auf so ein Maschinenwesen, dass er mit so einem harten Akzent irgendwie redet, ne? Aber die Idee, dass der irgendwo unauffällig sich bewegen kann, ist natürlich total absurd. Im zweiten Film ist das dann tatsächlich ja aufgegriffen. Der T-1000 ist ja dann der wirklich die perfekte Mimikry machen kann, weil er einfach wie jeder aussehen kann und wie jeder klingen kann und sozusagen sich verstecken kann, ne? Das kann der T-800 leider noch nicht.
Ja, im zweiten Film ist er natürlich unser T-800, der Arnold, der auch ein guter, ein lieber Terminator. Und wir machen jetzt keine Trilogie. Wir haben gerade Star Wars abgeschlossen, oder? Mhm. Aber das wäre ja fast doch mal ein Thema für sich. Aber was ich halt an dem ersten noch so cool finde, ist, er ist wirklich ein ganz böser Bösewicht. Der Film ist teilweise richtig brutal. Das hat schon was. Also so gut ich auch Terminator 2 finde, der ja natürlich auch ein bisschen teurer aussieht, hast du schon gesagt. Also so dieses Derbe, dieses Intensive, dieses Böse, das hat eigentlich nur der erste Film.
Ja, ja, der erste ist wirklich extrem finster und schwarz und muss sagen, es hätte mich rückblickend betrachtet, natürlich ist es klar, aber es hätte mich damals, wo ich ihn gesehen habe, auch nicht überrascht, wenn der tatsächlich schlecht ausgeht. Also auf diesem Preislevel kannst du einen Film machen, der halt auch wirklich mit einem niederschmetternden Ende aufhört und wo die Menschheit sozusagen verliert. Der Film ist so hart, dass er das machen könnte und zieht das ja auch wirklich durch. Was auch ganz witzig ist mit dem Casting, es gibt ja diese Geschichte, die immer herumschwirrt, dass auch O.J. Simpson im Gespräch für den Terminator war. Das wäre also auch jemand für die unauffällige Variante quasi gewesen. Und O.J. Simpson, der Footballspieler, der ja dann 10 Jahre später vor Gericht stand wegen dem Mord an seiner Ex-Frau und einem Freund seiner Ex-Frau, ist natürlich irgendwie bizarr, sich den als Terminator heute vorzustellen. Ne? Damals war der halt ein Football-Star, der in Hertz-Commercials irgendwie durch den Flughafen gerannt ist und ein paar Filme gedreht hatte. Also das wäre auch sozusagen eine ganz normale Wahl gewesen. Hat aber dann später tatsächlich für Missstimmungen gesorgt. Und da gibt es dann leider auch einige, die in der Produktion auftauchen. Also Mike Medavoy, wie gesagt, der frühere Agent und jetzt Partner in Orion, der hatte sowohl O.J. als auch Arnold Schwarzenegger ins Gespräch gebracht. Rückblickend betrachtet total skurril, aber damals aus dem, wo die Leute sind, ist es gar nicht so absurd.
Ja, die Idee war vielleicht zu sagen, schon jemand, der prominent ist, aber den wir uns noch leisten können, ne? Also noch kein richtiger Star ist.
Genau, ja, also wo die Leute sich das schon anschauen wollen, sowas kann man schon durchaus machen, gerade mit Leuten, die jetzt nicht primär als Schauspieler bekannt sind, ne? Also Arnold selber hatte ja so angefangen, und zwar nämlich auch durch Mike Medavoy in den 70ern. Da hatte er schon einige Filme gemacht, aber eine seiner ersten wirklich wahrgenommenen großen Rollen war in dem Film Stay Hungry, Mr. Universum von Bob Rafelson, wo er eine Version von sich selber spielt, ja, ein Bodybuilder an der Seite von Jeff Bridges, und das macht er sehr fein. Und da ist er halt auch als jemand eingesetzt, der noch nicht ganz als Schauspieler da ist, aber halt mit dem Image spielt, was er halt letzten Endes hat, ne? Viele Jahre später gab es dann mal so ein Event, wo James Cameron dann so gewitzelt hat eben, dass Medavoy unbedingt O.J. Simpson wollte und sie mussten ihn dann davon abbringen. Und Medavoy war dann sehr gekränkt ob dieser Sticheleien, weil er gesagt hat, das stimmt ja so nun nicht wirklich. Also eigentlich hat er sich ja auch sehr für Arnold eingesetzt und kannte ihn ja auch für früher. Aber die Beziehung zwischen allen Beteiligten ist tatsächlich im Laufe dieses Films oder am Ende des Films leider mehr oder weniger auseinandergegangen, weil so erfolgreich der Film war, alle Beteiligten waren der Ansicht, dass der Film viel erfolgreicher hätte sein können. Die Produktionsfirma Orion, wo ich ja schon gesagt habe, die haben so ein bisschen unterschieden zwischen ihren hochklassigen Filmen und den B-Movies. Die haben das wirklich so als Wegwerffilm sozusagen gesehen. Den bringen wir halt in die Kinos und der macht jetzt ein bisschen Kohle und dann war's das. Und jeder hat halt gesagt, das ist viel mehr, das ist ein stärkerer Film, das ist ein viel besser inszenierter Film als das, was wir üblicherweise so in diesem Budgetsegment und Actionsegment und so weiter haben. Aber Orion wollten dann nicht weiter in Werbung investieren und haben dann auch nicht wahnsinnig viel sich um den Film gekümmert. Und deswegen, also Arnold schreibt in seiner Autobiografie, dass das sehr enttäuschend war, sagt, der Film hätte vielleicht viermal so viel einspielen können. Und auch Mike Medavoy schreibt in seinem Buch, dass da tatsächlich irgendwie die Enttäuschung sehr groß war, auch auf Seiten von Jim Cameron, der sich natürlich auch ein bisschen, nun ja, schlecht behandelt fühlte, wie sein Film eingestuft wird. Und das ist dann auch der Grund, warum Orion nicht mehr bei Terminator 2 involviert war letzten Endes, sondern warum das zu Carolco gegangen ist.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, hat deswegen dann doch 7 Jahre gedauert, bis dann die Fortsetzung rauskam, um diese ganzen Rechtsgeschichten zu klären und wer mit wem? Oder war das klar, dass die Marke an sich, dem Cameron gehörten, der kann damit hingehen, wo er will?
Nee, es ist so, es gibt ja diese Produktionsfirma Hemdale, das ist der Produzent Daly, der da mit drin hängt. Und Hemdale musste irgendwann die Anteile am Terminator verkaufen an eine französische Bank. Und die haben das Ding dann wieder weiter veräußert und dann sind die halt an Carolco gekommen. Der musste dann quasi aufgrund der rechtlichen Situation das zwar erst Orion angeboten werden, aber die haben das dann schon zu so einem hohen Preis gemacht, dass sie wussten, dass Orion jetzt absagen wird oder sich das nicht leisten können wird. Und so ist das Ganze dann bei Carolco gelandet. Und die traurige Ironie, Carolco, das sind Mario Casa und Andrew Weiner. Und die stecken hinter dem ersten Rambo-Film. Und der war auch bei Orion und die waren auch nicht happy mit Orion. Also Orion haben eine ganze Menge toller Filme gemacht. Und Mike Medavoy schreibt in seinem Buch, es ist eigentlich so, dass alle von denen besser hätten laufen müssen, als sie es tatsächlich taten. Also auch Filme wie Robocop und so weiter. Arnold sagt dann, es war vielleicht nicht schlecht, dass der Terminator zwar erfolgreich war, aber nicht so erfolgreich, weil sonst wäre es vielleicht tatsächlich in Erfüllung gegangen, dass er nur noch Bösewichtrollen angeboten gekriegt hätte. Stattdessen lief es ja dann so, Conan, der zweite Film war dann auch gleichzeitig der letzte. Dino De Laurentiis hat also dann auch übereingestimmt, dass Conan dann nichts mehr gemacht wird und hat ihn gebeten, jetzt als Gefallen, also dafür, dass er ihn den Terminator hat machen lassen, doch in diesem anderen Film kurz aufzutauchen, den er auch gerade produziert. Und das war Red Sonja. Und deswegen taucht Arnold dann kurz nachdem er 2 Mega-Hits hat und Conan der Zerstörer war auch erfolgreich, taucht er dann in dieser Nebenrolle in Red Sonja auf, der auch alles ist, aber, also er ist besser als Piranha 2, aber
ich habe beide bis heute nicht gesehen. Ah ja, habe ich doch einiges für die Liste. Ja, zu Terminator 2 gab es ja das berüchtigte Ocean-Spiel. Das war ein ziemlicher Action-Mist. Wesentlich mutiger und innovativer war das, was Bethesda Softworks 1991 aus dem ersten Film gemacht hat.
I'll be back. 1991 erst kommt das Spiel von Bethesda raus, zu einem Zeitpunkt, wo Terminator 2 schon lang spruchreif ist. Und ich habe es ja jetzt zum ersten Mal gespielt. Ich freue mich sehr hier über diese Folge, dass die mir die Gelegenheit gegeben hat, dass ich endlich einmal dieses erste Terminator-Spiel spielen kann, weil ich das damals immer mitgekriegt habe, aber nie selber gespielt habe. Ich erinnere mich sehr an den Testbericht aus der Powerplay, wo Boris Schneider ja noch sehr wohlwollend geredet hat über dieses sehr, sehr ambitionierte Spiel, was aber auch durchaus ein paar Macken hat.
Ja, das war, glaube ich, der mit Abstand positivste Test damals in der deutschen Fachpresse. Boris hatte in der Powerplay 1291 73% gegeben. So ansonsten die ASM und Chocas dieser Welt, die haben so ihren 50er-Bereich gewertet. Aber es ist ein irgendwie faszinierendes Stück Software. Bevor wir uns dem näher widmen, seien 1-2 Titel noch erwähnt oder Versuche erwähnt, ein erstes Terminator-Spiel zu machen. 1988 gab es in der englischen Fachpresse mal 1-2 News-Meldungen. Es hätte eine Firma namens RobTech, die sonst Joysticks angeboten hat, die hätten die Lizenz, um ein Terminator-Spiel zu machen. Für C64 und Amiga ist aber nie was draus geworden. 1989, die japanische Firma Sunsoft hatte dann die Lizenz für ein NES-Spiel, aber die Lizenz wurde ihnen wieder entzogen, denn die haben sich zu viele Freiheiten genommen. Die haben quasi nur Keil im Jahr 2029 gehabt, wie er da gegen alle möglichen Roboter und Terminatoren und was sonst noch so rumfuhr, gekämpft hat. Das Spiel ist aber dann veröffentlicht worden 1990 unter dem Namen Journey to Silius auf dem NES, aber knapp daneben. Und deswegen, die ersten waren wirklich Bethesda Softworks. Als The Terminator 1991 rauskam, war das noch eine relativ kleine Klitsche. Die hatten einen Erfolg gehabt zu dem Zeitpunkt, Wayne Gretzky Hockey. Hat der eine oder andere vielleicht auf dem Amiga gespielt, also ich auf jeden Fall. Und ich glaube, 91 kam auch dann der Nachfolger Wayne Gretzky Hockey 2 raus. Hier waren sie eher in der Sportnische zu Hause. Und dieser völlige Wahnsinn, mit dieser Filmlizenz ein idiotisch ambitioniertes Spiel zu machen, eine 3D-Stadtsimulation, wohlgemerkt zu einem Zeitpunkt, wo die Spiele noch auf so 286er noch laufen mussten und man da den Speicher noch sehr genau abgezielt hat. In gewisser Weise erinnert einen das Terminator dann an das andere 3D-riesige Weltspiel, das 94 rauskam, The Elder Scrolls Arena. Damit hat ja diese sehr erfolgreiche Rollenspielserie überhaupt angefangen. Und wenn man beide gespielt hat, mal wieder, erkennt man schon eine gewisse Seelen- und vielleicht auch Programmcode-Verwandtschaft. So der Hauptentwickler von The Terminator, das ist Julian Le Fay, heißt er in den Credits. Geburtsname ist Julian Jensen, ein dänischer Programmierer, der in der Heimcomputer-Szene aktiv war, ich glaube für Sword of Sodan, so ein Amiga-Prügelspiel, hatte die Musik gemacht. Auf jeden Fall, der kam in die USA, fing bei Bethesda an. 1988, es gab damals insgesamt 4 Leute, die da arbeiteten. Also ganz, ganz früh dabei. Und ja, der hat wirklich diese Engine entwickelt, die es uns ermöglicht, in The Terminator durch ein simuliertes Los Angeles zu stapfen, ja, und spielerische Freiheiten wahlweise in der Rolle des Guten oder des Bösen. Also du kannst als Kyle versuchen, Sarah Connor zu finden und zu beschützen. Oder als T-800 suchst du sie auch, aber willst sie natürlich eliminieren. Kannst das Spiel auf beide Weisen zu Ende bringen. Und es läuft eigentlich auf so ein Duell zwischen den beiden heraus.
Ja, was das beinhaltet ist, dass man Los Angeles abgrast und vor allen Dingen den Einzelhandel besucht dort. Es gibt verschiedene Stätten wie einen Waffenshop und es gibt ein Sportgeschäft und einen Supermarkt, wo man sich bestimmte Gegenstände dann zusammensuchen kann. Die kann man klauen, die kann man kaufen, wenn man Geld hat. Man muss ja erstmal an Geld kommen. Man kommt natürlich auch nackt an, ohne Klamotten, wie das ja im Film auch der Fall ist. Ja, also weil diese Zeitreise funktioniert nur mit dem menschlichen Gewebe durch. Und man hat noch gar keine Klamotten, hat natürlich auch keine Waffen oder dergleichen. Das heißt, man muss sich erstmal irgendwie ausrüsten und kann dann sich auch Autos klauen und mit denen rumfahren. Wenn man dann erwischt wird beim Klauen, dann ist auch schnell mal die Polizei auf dem Plan. Auch wenn man schwer bewaffnet dann durch Los Angeles herumläuft und möglicherweise sogar Zivilisten erledigt, sind die Jungs in Uniform dann auch relativ schnell auf dem Plan. Und das Areal ist sehr, sehr groß. Also es ist ein wirklich großer Teil von Los Angeles abgebildet und der ist zwar flach, aber es sind trotzdem so bestimmte Punkte drin. Also da ist ein Golfplatz zum Beispiel und das Straßenlayout stimmt so in etwa mit gewissen Gegenden von Los Angeles überein. Und man muss also relativ viel abgrasen und suchen und kann sich das dann immer über das Telefonbuch und ein Koordinatensystem sozusagen suchen. Man blickt dann ins Telefonbuch und da ist eine Werbung für den nächstgelegenen Gunshop zum Beispiel und dort geht man dann hin und rüstet sich dann entsprechend aus, wenn es denn klappt.
Ja, und was du beschrieben hast, ist das Full Game, also die komplette Simulation, wo das Spiel im Wesentlichen darin besteht, dass du also dich erstmal fit machst, dass du aufrüstest, dass du dir die ganzen Knarren und die Munition, immer drauf achten, besorgst. Und wo du auch diese großen Freiheiten hast. Es gibt auch so eine Kurzvariante, wo du mit einer Ausrüstung bereits ins Spiel kommst und auf dem Kompass, den du auch dann schon hast, folgst du der grünen Linie so mehr oder weniger und die zeigt dir ungefähr, in welcher Richtung dein Kontrahent ist. Und das kann dann sehr schnell auch wieder vorbei sein. Es gibt auch so eine Art Übungsmodus, wo es überhaupt keinen Gegner gibt, wo du einfach nur so rum erkunden kannst in diesem virtuellen Los Angeles. Und wir müssen wirklich nochmal betonen, das ist jetzt nicht so eine Draufsicht oder sowas Isometrisches oder nein, die versuchen halt wirklich die Stadt und auch mit Leuten, die da rumlaufen, in echtem 3D zu simulieren. Wir sehen alles aus der Ego-Ansicht, wahnsinnig ambitioniert, aber auch wahnsinnig viel, was man den klapprigen PCs damals zugemutet hat. Also es ist eine natürlich nach heutigen Maßstäben sehr simple, primitive Stadtsimulation. Viele Gebäude sehen wahnsinnig gleich aus. Die Passanten sind ja auch sehr schlicht gehalten. Ich glaube, andere Fahrzeuge, die parken nur, damit man sie klauen kann. Aber es fährt auch sonst niemand auf den Straßen. Und auch wenn wir das heute, also jetzt hier in DOSBox, in der Emulation spielen, also es ist eine sehr zähe Angelegenheit. Also wenn du dich um die eigene Achse drehst, merkst du sofort, wenn relativ viele andere Objekte gerade berechnet werden müssen, dann geht das Ding sofort in die Knie. Also ich weiß nicht, wie sie darauf gekommen sind, auf der Basis von so einem Actionfilm, der auch schon ein bisschen älter war. Du hast ja schon gesagt, ich glaube, in dem Jahr kam Terminator 2, dann auch schon in die Kinos. Ein dermaßen hochkomplexes Spiel zu machen, also fast eine Simulation, braucht zumindest auch nicht viel weniger Tasten zur Bedienung als die anspruchsvollsten Flugsimulationen.
Ja, es gibt ja dann auch alle möglichen Feinheiten noch, ne? Also wenn du angeschossen wirst, zum Beispiel im Gefecht mit der Polizei, dann wirst du ja beschädigt. Der Terminator hält natürlich etwas mehr aus als Kyle Reese. Also wenn man als Kyle Reese spielt, ist das Spiel auch wirklich brutal schwer, weil einen halt ganz schnell alles niedermäht. Als Terminator ist man ein bisschen robuster und trotzdem kriegt man ja Treffer und dann sieht man das auch so im Display zum Beispiel, dass dann so Störfelder plötzlich kommen und dann muss man sich halt irgendwie heilen oder reparieren. Und das ist dann auch unterschiedlich, je nachdem, wie man spielt. Also Kyle Reese muss dann halt im Supermarkt, also im Drugstore, quasi gewisse Sachen sich besorgen, damit er halt sich irgendwie selber verbinden kann und alles. Der kann auch ins Krankenhaus gehen. Wenn der Terminator ins Krankenhaus geht, dann rufen die Polizei. Es ist also weniger ratsam. Dafür kann der so eine Selbstheilung machen, wo er halt einfach nur Zeit verliert. Und auch das kann natürlich dann wieder den Spielverlauf beeinflussen, weil dann vielleicht Reese schon Sarah Connor gefunden hat oder so. Da ist eine Menge drin von dem, was da irgendwie gleichzeitig passiert und was man auch ausprobieren kann. Es gibt ja auch so ein Armeedepot, was man finden kann, wo dann so die richtigen schweren Waffen drin sind, ja, wo man mit Granaten und Raketenwerfer und sowas sich ausstattet. Und dann kannst du, wenn du Spaß hast, auch einfach die Autos in die Luft jagen, die rumstehen. Es bringt dir zwar nichts, aber du kannst es halt machen.
Aber jetzt mal Hand aufs Herz, als du das zum ersten Mal gestartet hast, wen hast du gewählt? Die netten Kyle oder den fiesen Terminator?
Ja, natürlich den Terminator.
Wobei, ich habe dann auch später gemerkt, also wenn du als Kyle spielst und die Sarah Connor auch findest, der kann man dann sogar auch Befehle geben, also folg mir oder bleib mal da oder renn mal einfach weg. Und dann muss man sich merken, in welche Richtung sie weggerannt ist, um sie später wieder zu finden, falls halt gerade der Terminator aufkreuzt. Also auch da unglaublich anspruchsvoll und vielfältig. Und wie gesagt, zu der Zeit wurde viel in der Presse gestöhnt, weil das halt auch ein bisschen langsam und umständlich ist, wenn man die Diskussion noch merken. Und die Kritik war nicht unberechtigt. Aber also jetzt so im Lauf der Jahre, glaube ich, hat das Spiel eher noch so gewonnen, was so die Verehrung angeht, weil man einfach anerkennt, Moment mal, das war ja Grand Theft Auto 3 schon so ein bisschen vorweggenommen, viel primitiver natürlich. Aber was so die Grundidee und die Möglichkeiten angeht und die Freiheiten, also es ist wirklich ein Open World, es ist ein Sandbox-Spiel, wo man zwar irgendwie auch eine Aufgabe hat, aber der Weg ist das Ziel. Also der eigentliche Reiz besteht doch so am Rumerkunden. Und man guckt mal auf der Karte und welches Geschäft ist in der Nähe. Also einfach so ein bisschen improvisieren, um sich zu rüsten für die entscheidende Schlacht. Aber ja, wenn man das im Shortgame spielt, kann das in einer Viertelstunde auch schon vorbei sein. Also der wahre Reiz ist dieses große Spiel sozusagen.
Das war ja gerade damals wahnsinnig ungewöhnlich, einfach, dass man im Spiel auch so viel ausprobieren konnte. Ne? Und heute ist man das so ein bisschen mehr gewöhnt, dass du halt mit ganz vielen Sachen interagieren kannst und ganz viele Sachen machen kannst, die eigentlich nichts zum Spielziel beitragen. Also wenn du Elder Scrolls sagst, dann ist ja da sowieso, das Spiel besteht ja fast nur aus irgendwelchen Sachen, die du nicht machen musst. Aber hier, also 1991, ist das halt unglaublich spannend, dass du probieren kannst, dich in ein Auto zu setzen und dann fährst du halt irgendwelche Passanten um. Du kannst ja wirklich die Leute überfahren, die da irgendwie durch Los Angeles laufen und du hörst dann auch so ein wenn du die erwischst. Auch das ist im Prinzip völlig egal, aber die Freude am Ausprobieren und die Freude am Erkunden, das ist schon eine große Pionierleistung, finde ich, die da gemacht haben. Es gab natürlich auch ein paar andere Spiele, die das auf andere Weise irgendwie versucht haben einzubauen, dass man das machen kann. Und dennoch ist es halt sehr, sehr ungewöhnlich. Wenn ich das Spiel jetzt so angucke, die Grafik ist ja eigentlich sehr schön, wenn du die Standbilder dir anschaust. Ne? Wenn du in einem Shop bist, dann ist das ja ein Standbild, wo du einfach auf die Sachen klickst, die du kaufen oder stehlen magst oder irgendwie so. Und außerhalb ist es dann wieder die 3D-Grafik. Und es ist eigentlich ganz schön gemacht. Und wenn ich es mir heute anschaue, denke ich mir, ja, wenn die Technik noch so 1-2 Jahre weiter gewesen wäre, wie würde dieses Spiel dann aussehen? Aber dann wäre es halt auch kein Pionierding mehr.
Und Bethesda Softworks hat ja im Lauf der Jahre insgesamt 5 Terminator-Spiele rausgebracht. Es waren jetzt nicht alles die großen Kracher und Klassiker. Ein paar stechen aber hervor. Ich möchte insbesondere die 1995 Veröffentlichung Terminator Future Shock erwähnen. Das gilt so als das beste Actionspiel der Serie. Und das hat eine Innovation auch mal wieder mit sich gebracht. Das gilt so als die erste große kommerzielle Veröffentlichung, wo du die Mausluck-Steuerung hast. Also, dass du wirklich mit der Maus frei den Blick deiner Spielfigur bei dem Ego-Shooter steuerst. Und nicht wie vorher, also so wie bei Doom zum Beispiel, dass du so immer eigentlich geradeaus geballert hast oder mit umständlichen Tastenkombinationen den Blickwinkel ändern konntest. Also die Mausluck-Steuerung wurde dann von Quake relativ bald übernommen und danach eigentlich von ziemlich jedem anderen Ego-Shooter. Kennst du noch eins der anderen Terminator-Spiele von Bethesda?
Ja, ich kenne zwei tatsächlich. Also das erwähnte Future Shock, das habe ich gespielt. Ich habe es zwar nicht durchgespielt, aber das war tatsächlich sehr gut. Das war sehr stimmungsvoll. Und ich erinnere mich, wie ich 4 Kilometer gegangen bin, um es von der Post abzuholen, weil niemand zu Hause war, um das Paket entgegenzunehmen und ich es aber sofort haben wollte und nicht etwa warten bis zum nächsten Tag, wenn meine Eltern mich hinfahren können und das Spiel abholen bei der Post. Ja, 4 Kilometer und dann wieder zurück.
Das musst du aber jetzt noch ausschmücken, so nach dem Motto, durch den tiefen Schnee bist du gestapft, so ungefähr, nur für dieses Spiel.
Ja, ich bin durch die Wüste des Jahres 2029 gestapft. Naja, das davor habe ich sehr viel gespielt, Terminator Rampage. Das war noch so ein Doom-Ego-Shooter eben, wie du gesagt hast, das war noch etwas primitiver. Und das ist, glaube ich, die gleiche Engine, die sie auch beim ersten Elder Scrolls hergenommen haben, also das ist ein 3D, was schon ganz okay aussieht, aber durchaus ein bisschen ruckelig ist. Dennoch, das Game habe ich bis zum Ende durchgespielt. Ich glaube, 32 Levels oder so, durch die man sich da ballert. Man ballert sich ja da durch so einen Gebäudekomplex, so Büroräume und so weiter, wo halt haufenweise wild gewordene Terminators herumlaufen. Am Anfang sind das noch so recht kleine Killerbots und dann irgendwann wachsen die und also werden dann größere und schwerere und irgendwann kommst du in so ein, wie so ein unterirdisches System irgendwie. Es war jetzt nicht das abwechslungsreichste Game aller Zeiten, aber ich fand es eigentlich einen ganz unterhaltsamen 3D-Shooter und auch da war die Terminator-Stimmung durchaus schön, auch bei Future Shock dann. Also das haben sie schon ganz gut eingefangen, finde ich.
Ja, und wenn wir schon von anderen Terminator-Spielen reden, dann erwähnen wir natürlich auch gerne das zweite offizielle Spiel, das den ersten Film adaptierte. Das war eine weniger ambitionierte Angelegenheit, die so im Herbst 92 erschien, so Run-and-Gun, Seitenansicht, man läuft, man springt, man ballert vor allem, so ein bisschen inspiriert von den Contra-Action-Spielen und ja, wurde so in der Presse als guter Durchschnitt eingestuft, zu leicht, zu kurz, zu einfallslos. Einfallslosigkeit kann man ja unserem heutigen Haupt-Terminator-Spiel nicht vorwerfen, dem Bethesda-Titel von 91 und wie das und der Film zusammenpassen und was wir davon halten, das werden wir jetzt mal ausdiskutieren.
Nothing clean, right?
Hey, I think this guy's a couple cans short of a six-pack.
You're close. Give them to me, now.
Fuck you, asshole!
Also in einer Hinsicht hat das Spiel nun überhaupt nichts mit dem Film zu tun, denn was mich jetzt beim Wiederbetrachten des Films doch sehr beeindruckt hat, das ist das Tempo, die atemlose Spannung, die Inszenierung. Das ist von vorne bis hinten eine packende Geschichte, die sogar relativ logisch ist im Rahmen der üblichen Zeitreise-Logik-Problemchen. Und das Spiel, das ist ja eher also jetzt wie eine Studienarbeit. Also sich da überhaupt einzufinden und auch die Geschwindigkeit, mit der alles abläuft. Also von daher müsste man eigentlich sagen, Thema verfehlt oder wie ist das dir ergangen?
Ja, ich habe auch ein bisschen überlegt, also jenseits der Faszination, was da probiert wurde, es ist überhaupt kein schnelles Spiel. Nein, also selbst wenn Action dann passiert, wenn du fährst oder wenn du dir ein Shootout mit der Polizei lieferst oder so, ist es halt trotzdem noch ein relativ gemächliches Spiel, was natürlich einerseits an der Technik liegt, aber andererseits halt auch einfach an dem, wie es abläuft. Es ist nicht dafür gemacht, dass es jetzt wie ein 3D-Shooter zum Beispiel dann in total rasante Action oder so geht, sondern auch da ist es dann vielleicht ein bisschen mehr die taktische Komponente, wie du dann vielleicht davonlaufen könntest oder dir das nächste Auto schnappst, um der Polizei zu entkommen und so weiter. Ich habe dann überlegt, wie sehr jetzt dann eigentlich mich das an den Film erinnert und ich war dann aber so ein bisschen zwiegespalten. Also einerseits ja, weil natürlich die Gelegenheit, den Terminator zu spielen und dann halt auch diese sozusagen Elemente nutzen zu können, also dass der ja dann doch ein bisschen was aushält vom Rumballern her und dass ich mit dem dann halt schon so ein bisschen Verwüstungsmaschine spielen kann. Ja, schon okay. Und andererseits, es fühlt sich schon allein gar nicht so sehr wie der Film an, weil es so bunt ist. Alles ist so hell und man rennt da so durch den helllichten Tag unterm sonnenbeschienenen LA-Himmel und die Häuser sind alle bunt und Terminator ist ja eher ein Nachtfilm, die haben ja auch nur nachts gedreht und alles ist irgendwie finster und dreckig und dunkel und mir ist schon klar, dass du diesen Detailgrad ja nicht darstellen kannst, aber ich habe mich dann schon gefragt, ob es vielleicht eine Möglichkeit gäbe, diese Art von Grafik so ein bisschen schlechter, also im Sinne von dunkler und verkommener und so aussehen zu lassen. Weiß ich nicht, aber also da geht schon ein bisschen auseinander und man hat dann so das Gefühl, es ist halt letzten Endes ein Duell. Also wenn sie dir sagen würden, der eine ist jetzt Clint Eastwood und der andere ist Charles Bronson, der da durch L.A. läuft, dann bist jetzt auch nicht so weit da, wo der Film ist oder beziehungsweise dann funktioniert das Spiel ähnlich, abgesehen davon, dass halt einer dann sehr viel aushält, was Schüsse angeht. Aber ne, es ist ein bisschen lose dann doch irgendwie.
Ja, also so viel Respekt ich vor dem Spiel auch habe. Man merkt, das kommt aus einer Zeit, da waren die Programmierer so selber ihre eigenen Playtester oder man war so berauscht von der Technologie, die man erschaffen hat, dass man nicht so wirklich an die Spielbarkeit gedacht hat. Denn ja, es ist schon angedeutet worden, also alleine die Steuerung, also auch mehrmalige Handbuchlektüre. Wie war dein Setup? Du hast das ja also ganz raffiniert gelöst.
Ich habe hier zwei Monitore und ich habe auf dem einen quasi in der DOS-Box das Spiel gehabt und dann rechts davon das Handbuch als PDF und nochmal rechts davon so ein YouTube-Video, wo mir gewisse Sachen dann erklärt wurden, was gerade am Anfang total wichtig ist, weil also du siehst das zwar irgendwie im Handbuch, aber so viele Tasten und so viele Situationen, das habe ich halt nicht am Anfang geschnallt. Also ja, okay, E, um in ein Auto einzusteigen, Enter, okay. Aber wie starte ich das Auto dann? Also du musst S drücken und du musst es gedrückt halten, bis das Ding anspringt. Und wenn es ein Auto ist, was nicht mit Automatik fährt, musst du auch die Kupplung dazu drücken. Das ist natürlich eine eigene Taste. Und dann musst du den richtigen Gang einlegen. Das hat auch alles eigene Tasten, auf welchem Gang du fährst. Und da bin ich also am Anfang mit dem Auto erst einmal so blöd rumgegurkt, habe dann irgendwie den Rückwärtsgang eingelegt und bin nicht mehr rausgekommen. Und dann habe ich irgendwie den Rückwärtsblick eingelegt. Du kannst nämlich auch dich so drehen, dass du nach hinten guckst. Und dann habe ich es ganz erst einmal aufgegeben und wieder neu gestartet, um aus diesem Auto rauszukommen.
Oder ja genau, wie komme ich überhaupt aus dem Auto wieder raus? Drücke ich dann wieder E, so bin ich hier rein. Ja, nein, das ist dann die W wie Walking-Modus-Taste.
Ja, E, also für Exit, da könnte ja jeder kommen, ne? Das geht nicht.
Also es gibt wenige Spiele, die also auch so Dinge wie die Home-Taste auf meiner Tastatur benutzen oder so Insert-Delete, so diese ganzen obskuren Dinger, die kein Spiel der Welt braucht, außer vielleicht, wie gesagt, ein paar verrückten Simulationen und dem Terminator. Also das ist natürlich gerade nach heutigen Maßstäben eine echte Hürde.
Ja, und wenn du in einem Shop, wenn du aus einem Shop rausgehen willst, drückst du natürlich nicht W oder E oder sonst irgendwas, sondern da drückst du Escape.
Genau, und wenn du draußen bist und Escape drückst, dann kommt dabei irgendwie so ein Hauptmenü, wo du dann speichern kannst. Das ist natürlich ganz wichtig, nicht? Weil bei den Spielen damals üblich frei speichern, damit man nicht völlig wahnsinnig wird. Ja, also diese rumpelige Bedienung in Kombination einfach mit der Technik, die Bethesda-Spiele, also auch die frühen Elder Scrolls-Titel, Arena und vor allen Dingen Daggerfall, hatten ja auch einen gewissen Ruf. Die waren voller Bugs und da konnte schon mal was schief gehen. Also es war ziemlich irre, es war ambitioniert, aber es war auch so ein bisschen zusammengeschustert, so mit Spucke und Tesafilm so ungefähr. Und dazu kommt, dass halt hier, ASM habe ich mal hier rausgeschrieben, die klagte, die Grafik ist selbst auf einem 24 Megahertz Rechner extrem langsam und ruckelig. Weil da wurde noch jedes Megahertz einzeln abgezählt. Und also eine entsprechend mühsame Angelegenheit. Und von daher, also das Gegenteil vom Film, wenn man so will. Und der ist sehr gut gealtert. Das hat mich jetzt wirklich überrascht. Man sieht eher so bei einigen Spezialeffekt-Sachen, dass es ein bisschen ein älterer Film ist. Man muss sich aber auch vor Augen halten, da war noch nichts mit Computergrafik, ne? Also auch diese Szenen in der Zukunft, da haben sie halt Modelle gebaut und mit trickreichen Perspektiven dann da noch Schauspieler im Vordergrund gehabt und das alles zusammengemischt. aber auch so ein paar veraltete Spezialeffekte, die übersiehst du sofort, weil der Film von Beginn an dich so mitreißt und er so viele kultige Szenen hat. Und Arnold sagt dir nicht viel, aber was er sagt, ist ja fast alles ein Klassiker geworden. Wie er halt schon auftaucht und da von den Halbstarken schräg angesprochen wird. Nur weil die ihm ihre Kleidung nicht geben wollen, werden die gleich unfreundlich und schon werden die ersten Organe daraus gerissen. Also atemberaubend von Beginn an. Wie lange war es bei dir her, dass du ihn zuletzt gesehen hattest?
Ach, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber ich habe den über die Jahre immer mal wieder geschaut. Also ich glaube, jetzt war so die längste Pause seit dem letzten Mal. Aber das ist ein Film, der mich schon wirklich sehr, sehr lang begleitet. Einer der jungen Punks ist übrigens Bill Paxton, der ja dann auch bei Cameron immer wieder auftauchen sollte, ne? In Titanic und in Aliens und so weiter. Das ist natürlich retrospektiv dann immer ganz schön, irgendwie alles zu sehen. Ja, also ich kann den Film fast auswendig, muss ich sagen, und finde ihn aber auch jedes Mal aufs Neue toll, weil er erzählerisch wirklich einfach so gut gemacht ist. Also ich gleiche ihn nie so ab, wie jetzt Sachen gealtert sind oder nicht, weil die Sachen eh immer in ihrer Zeit verankert sind und immer Artefakte ihrer Zeit letzten Endes damit sind. Für mich geht es immer nur darum, quasi, wo beiße ich mich dann fest, was interessiert mich, was finde ich daran spannend. Und da habe ich natürlich über die Jahre immer wieder neue Sachen entdeckt, die ich dann irgendwie interessant finde und die ich schön gemacht finde. Und Cameron ist einfach als Erzähler, finde ich, so ein absoluter Meister. Ich meine, wir haben auch bei unserer Avatar-Folge davon geschwärmt, wie einfach er manchmal mit ganz einfachen Handgriffen Sachen aufsetzt, um sie dann später einzulösen, um dich als Zuschauer zu binden, um dich reinzuholen. Du siehst aber auch visuell, weiß er genau, was zu machen ist. Also die Spezialeffekte sind gut, aber sie waren selbst für 1984 ja jetzt nicht die Top-Spezialeffekte, weil für 6,4 Millionen geht das einfach nicht. Und er hat trotzdem irrsinnig viel rausgekitzelt, weil er visuell so genau weiß, wie er die Geschichte erzählt. Wie gesagt, das ist so wahnsinnig schnell und es ist aber auch so ein ganz eigener Look, den er da kreiert. Und er hat auch immer wieder Bilder, die sind mir zum Beispiel erst später aufgefallen, die finde ich sehr prägnant sind. Das erste Mal, wo du diese Zukunft ganz am Anfang siehst, das prägnante Bild davon ist ja diese Panzerkette, die über die Totenschädel fährt. Und das ist ja eigentlich einfach ein Kriegsbild. Also das kannst du aus dem Ersten Weltkrieg genauso sehen, wenn du dir Westfront 1918 anschaust, den alten Film von 1930, hast du ähnliche Bilder von Panzerketten auf Totenschädeln. Also allein das sehr, sehr eindringlich. Er wiederholt das Bild dann aber ein paar Mal in Variationen. Es gibt dann einmal ein Bild, wo der Terminator mit dem Auto vorm Haus von der falschen Sarah Connor parkt. Und sein Auto, du siehst quasi so einen kleinen Spielzeuglaster auf der Straße und dann wird er von dem großen Reifen vom Auto plattgefahren. Das ist so eine witzige Spiegelung irgendwie und gleichzeitig zeigt es ja wieder die Übermacht natürlich von unserem Maschinenwesen gegenüber allem, womit wir Menschen uns so rumplagen. Und gleichzeitig ist es so ein Verweis dann auf später, wo der Terminator ja dann tatsächlich am Steuer von so einem gigantischen Tanklaster sitzt und ja auch da dann unsere Protagonisten in Angst und Schrecken versetzt. Und später ist dann nochmal das Bild, wo er mit dem Fuß auf diesen Walkman steigt, nachdem er die Zimmergenossin von der Sarah Connor erledigt hat, im Glauben, es sei Sarah Connor und ihren Freund. Und die hatte ja so einen Walkman auf und da fallen ja dann die Kopfhörer runter und dann siehst du seinen Fuß so auf diesen Walkman drauftreten. Das ist auch wieder so ein irgendwie so ein sehr mächtiges Bild und du merkst ja dadurch, dass er das ein paar Mal macht, weiß er genau, wie er das erzählt und finde ich irgendwie, das löst ja immer unterbewusst was aus. Das macht es irgendwie interessant. Er hat ganz viele von solchen Sachen.
Als ich den Film das erste Mal gesehen hatte, war ich angenehm überrascht, was die Story angeht. Moment, das hat ja eine richtige Handlung und die ist ja sogar relativ schlüssig und das hat schon was Faszinierendes, diese alte Geschichte, wenn man in der Zeit zurückgeht und das verhindert und das macht und die Auswirkungen. Und dann natürlich die ganze persönliche Ebene, die arme Sarah Connor, die am Anfang erst gar nicht weiß, was hier eigentlich abgeht. Und der dann so beigebracht wird, dass sie in der Zukunft dann dieses Kind gebärt und das soll die Menschheit retten. Und ich weiß nicht, das ist relativ gut und glaubwürdig erklärt. Also man bangt da schon immer so ein bisschen mit. Auch wenn ich weiß nicht, du hast eher die Vorbildung mit deinen, wie hieß der Dödel, mit deinen österreichischen
Kurt Gödel.
Ja, also ich habe halt immer das Problem damit, Moment mal, also wenn jetzt der aus der Zukunft kommt und selbst ja dann der Kindsvater ist, Spoiler, wie gesagt, 40 Jahre alte Filme, da darf das passieren. Also Kyle zeugt in der Vergangenheit erst den John Connor. Aber wenn er diese Zeitreise nicht gemacht hätte, hätte es halt den Connor eh nicht gegeben. Das ist so, da fange ich immer so an, so ein bisschen in Schleudern zu kommen. Aber das ist auch, also jede Doctor Who-Zeitreise-Folge, da bin ich immer ein bisschen überfordert. Aber im Rahmen dessen, finde ich, ist es eine sehr schlüssige Geschichte bis hin zum Ende. Und die Sache mit dem Foto, was da auch eine Rolle spielt von Mutter Connor, das ist eigentlich sehr, sehr schön und hat schon so eine gewisse Ernsthaftigkeit bei aller Action.
Mhm. Ja, das stimmt. Also ich finde so ein Paradoxon in Zeitreisen immer sehr, sehr reizvoll irgendwie, weil es ja immer nur ein Gedankenexperiment ist. Es gibt keine Zeitreisen und dann kann man sich halt vorstellen.
Das sagst du jetzt. Wer weiß?
Wer weiß.
Wenn der Christian aus der Zukunft kommt und...
Zu unserem jetzigen Standpunkt gibt es keine Zeitreisen, also ist das Gedankenspiel natürlich sehr nett, dass wir sagen, was würde denn da passieren und was für Probleme tauchen denn auf, wenn sozusagen, ja wie in diesem Gödelschen Sinne sozusagen, dieser Kreis sich schließt und dann wieder in sich selber sozusagen führt, ja, oder was bedingt dann eigentlich was und so. Das finde ich interessante Gedankenspiele. Und der Grund, warum das bei Terminator auch so schön funktioniert ist, wie du gesagt hast, das ist gut und ernst gemacht und ist aber auch ein bisschen emotional aufgeladen. Also zum Beispiel eben dieses Element mit dem Foto, das ist was, wo man irgendwie, da kann man sich dann reindenken. Das ist nicht nur jetzt so ein theoretisches Konstrukt und es ist auch nicht nur einfach ein Twist, dass du sagst, ja, der Mann ist jetzt dann sozusagen überhaupt erst einmal verantwortlich dafür, haha, sondern irgendwie macht das alles Sinn, auch auf einer emotionalen Ebene, wie sich da dieser Kreis schließt. Es geht ja schon so ein bisschen um Schicksal oder Bestimmung in der Botschaft, die Kyle Reese ja überbringen soll vom noch ungeborenen Sohn sozusagen, heißt es ja, die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Also wir können über unser Schicksal bestimmen. Das ist ja ein großes Thema dann in diesen Filmen. Und da machen dann auch diese Elemente, finde ich, total Sinn. Deswegen ist es nicht nur so ein theoretisches Paradoxon, sondern es ist halt was einen auch bindet als Zuschauer und wo du halt auch das Gefühl hast, es geht um was. Es geht auch um was Menschliches. Und Mensch und Maschine und Mensch und Technik, das ist ja ein ganz großes Cameron-Thema, was sich dann durch ganz viele Filme zieht. Nicht so sehr durch Piranha 2, aber durch die dann noch kommen.
Und hier, unglaublich wichtiges Trivia-Wissen noch, sozusagen die C64-Connection. Es gibt ein paar Szenen, wo man aus der Sicht des Terminators sieht, wie er mit seinem Filter, wo das alles sehr rot ist, quasi die Sarah Connor aufspüren will. Und da ist so aller möglicher Computercode zu sehen. Und das sei der Assembler-Code des MOS Technology 6502 Prozessors zu der Zeit. Sehr beliebt in Heimcomputern wie dem Commodore 64. Siehst du mal, der Terminator und der C64 haben erstaunlich viel miteinander zu tun.
Ja, tatsächlich ist ja eine Verbindung sozusagen eine vage Verbindung, dass wir uns da ja in einer Kinozeit befinden, wo die Tatsache, dass der Heimcomputer mittlerweile so ein großer Erfolg ist, dafür sorgt, dass ganz viele Filme halt diese Computertechnologie aufgreifen, ne, und weitererzählen. Da zählt der Terminator natürlich auch dazu. Aber das ist sozusagen nur eine thematische Verbindung, die es da gibt. Wo du das jetzt aber sagst, fällt mir noch eine ganz wunderbare Szene ein, die ich unbedingt noch erwähnen will. Das ist nämlich die einzige witzige Szene im ganzen Film. Spätere Terminator-Filme sind ja dann lustiger gehalten, da wird ja dann mehr gewitzelt und so. Hier war es ja so, das ist ein sehr ernster Film und Arnold schreibt in seiner Autobiografie auch, dass James Cameron auch irgendwie keinerlei Ambitionen hatte und auch nicht für Vorschläge offen war, das witziger zu machen. Arnold hat nämlich irgendwo mal vorgeschlagen, also wenn dann der Terminator durch das Apartment von Sarah Connor stapft, dann könnte doch irgendwie da der Kühlschrank so halb offen stehen und dann nimmt er da irgendwas raus und schluckt Whisky oder irgendwie so und dann verhält er sich so ein bisschen komisch, bevor er wieder ganz normal wird oder so.
Na, da bin ich bei Cameron. Ich glaube, das hätte eher gestört.
Cameron hat ihm gesagt, nee, das ist nicht wie E.T., der wird nicht betrunken. Das ist eine Maschine, Arnold. Aber es gibt eine Szene, die wirklich witzig ist, finde ich, und das ist die, wo der Terminator in dem Hotelzimmer sitzt. Es ist natürlich auch ein kantiger Humor, sagen wir es mal so. Er sitzt in dem Hotelzimmer, wo er ja schon so ein bisschen angeschossen ist und das Auge ist raus und was weiß ich. Und es dürfte ja in diesem Zimmer auch schon relativ mümmeln. Und dann klopft doch der Motelbesitzer von draußen an und sagt, hey, hast du da eine tote Katze drin oder was? Und dann siehst du die möglichen Antworten vom Terminator und das siehst du ja wieder in dieser Programmierung quasi. Ja, nein, vielleicht kommen sie später wieder oder was weiß ich. Und er entscheidet sich dann für die Antwort.
Fuck you, asshole.
fick dich selber, du Arschloch. Und wenn ich das heute sehe, dann frage ich mich, also entweder ist soziale Kompetenz nicht das Wichtigste in der Programmierung des Terminators, weil er hat nicht sehr viel Auswahl, was er sagen kann. Oder vielleicht ist die soziale Kompetenz doch viel größer als angenommen, weil der Motelbesitzer gibt sich ja damit zufrieden. Der verschwindet dann und fragt nicht weiter nach, was da drin passiert, ja, in diesem Zimmer.
Hat sowas von so einem Multiple-Choice-Dialogmenü in modernen Spielen, muss man ja sagen. Genau. Ja, das ist das. Aber Humor, was ja aus heutiger Sicht als ein super Gag empfunden wird, ist natürlich I'll be back. Aber ich glaube, das war gar nicht so als Gag vorgesehen. Aber ich denke, als Zuschauer warst du zu dem Zeitpunkt so sehr mit den Eigenheiten des Terminators vertraut, dass in dem Moment, wo er dann nur auf der Polizeiwache sein I'll be back grummelt und einfach wieder wegstapft, kannst du dir jetzt schon denken, dass irgendwas Wildes passieren wird, oder?
Ja, natürlich. Also klar, es ist jetzt sozusagen rückblickend betrachtet vermutlich witziger, weil halt Arnold halt auch so eine Kultfigur dann wurde und da natürlich irgendwie jeder Satz so ein bisschen Gold irgendwie ist. Aber klar, so ein ganz sachter, sehr, sehr schwarzer Humor ist natürlich irgendwie drin in dem, also ich meine, letzten Endes auch in dieser Konstruktion, der kommt halt dahin und er weiß halt einfach nur Sarah Connor und dann ballert er sich halt durchs Telefonbuch. Ja? Also wenn da 30 Sarah Connors stehen würden, dann wird er halt 30 Sarah Connors erledigen. Da ist so ein gewisser verschrobener Witz, finde ich, drin. Ne? Aber richtig lustig ist es natürlich nicht. Der Gegenteil, der Film ist ja sehr, sehr ernst und intensiv. Er ist ja auch fast beklemmend eigentlich. Also ich habe ihn damals gesehen, da war ich 12 oder 13 das erste Mal. Da war mir eigentlich fast zu steil für dieses Alter, weil er halt schon...
Ich wollte gerade sagen, wie war da die Jugendfreigabe, na, oder war das legal?
Tja, die Jugendfreigabe war, glaube ich, dass meine Eltern mir den entweder aus der Videothek mitgebracht haben oder wir haben den zusammen im Fernsehen gesehen. Und der hat mich schon mitgenommen, also natürlich auch sehr fasziniert, aber vieles von der Brutalität ging mir halt schon sehr, sehr nahe. Und auch die Tatsache zum Beispiel, dass der Protagonist, unser Held, ja überhaupt nicht vertrauenswürdig ist. Also der Typ schwitzt und keucht sich da durch den Film und schreit Sarah Connor die ganze Zeit irre an. Also du würdest ja auch nicht mit dem Typ jetzt einfach so mitgehen wollen irgendwie. Das ist ja kein Typ, wenn da, keine Ahnung, Clint Eastwood oder so kommt, dann denkst du ja, okay, der hat die Sache im Griff, alles gut. Aber hier Michael Biehn spielt den so kantig und so irre irgendwie, dass du dir auch nicht ganz sicher bist. Stimmt der Typ? Ist mit dem alles in Ordnung? Also das war extrem intensiv für mich in dem Alter.
Was natürlich auch sehr packend ist oder damals war, weil mittlerweile ist es ja längst ein Klischee, so der schwer tot zu kriegende Oberbösewicht. Seit Halloween ist das ja recht beliebt bei Filmen dieser Art, oder? Dass er so einmal, zweimal, also mindestens und dann drittes Mal kommt er garantiert doch mal wieder zurück.
Ja, mittlerweile rechnet man ja damit. Man weiß halt, dass das kommt irgendwie. Ne? Aber ich glaube auch, also damals war es noch nicht so verbraucht und der Terminator ist ja wirklich sehr, sehr hartnäckig. Und das Studio wollte ja tatsächlich auch, dass der Film dort aus ist, wo er dann mit dem Tanklaster in die Luft geht. Und da ist Sense. Und das würde ja als Finale sogar durchgehen, also weil es eine große Actionsequenz ist und irgendwie schon so eine Katharsis dann drin hat, wie sie das Ding in die Luft jagen. Und dann wäre die ganze Fabrik nicht mehr gekommen. Aber selbst wo sie dann in der Fabrik, wo sie das Vieh dann sprengt und dann rennt der Torso ihr hinterher, das hat mir dann zum Beispiel auch damals, das war schon so ein richtiger Terror irgendwie, so dieses Gefühl, der geht einfach nicht, den kriegst du nicht klein. Also selbst wenn nur noch die Hälfte von dem Vieh da ist, ist das Einzige, was das macht, ist, dich umbringen zu wollen.
Und das sieht ja auch toll aus. Sie haben also ein Oberkörpermodell, ein echtes gebastelt, wo, glaube ich, mehrere Leute das bedienen mussten, weil es so schwer war. Das sah schon durchaus eindrucksvoll aus. Ja, damit kann man einen Jugendlichen schon ein bisschen traumatisieren, denke ich.
Tja, du siehst, es hat dann dazu geführt, dass ich mir den Film immer wieder angeschaut habe, weil man muss sich ja seinen Ängsten stellen, nicht wahr?
Jedenfalls müssen sich Film und Spiel jetzt unserer Bewertung stellen.
Ja, das Finale unseres großen Terminator Talks. Reese gegen die Maschine, Sarah Connor gegen die Zukunft und wir gegen Film und Spiel oder vielleicht auch mit Film und Spiel. Unsere wichtige und große und von Skynet höchst selbst entwickelte und überprüfte Wertungskonferenz beinhaltet drei Stufen nach dem Motto The Good, The Bad and The Ugly. Und da haben wir natürlich wieder drei griffige, eingängige Kategorien, um das einzuordnen. Heinrich, was haben wir da?
Ja, bei so einem Film überlegt man sich erst, na ja, vielleicht Waffen, ach, wie einfallslos, oder Cyberdyne, Terminator-Modellnummer. Nein, nein, nein. Was mir jetzt beim Wiederbetrachten des Films aufgefallen ist, ist, ha, so viele schöne Objekte der 80er Jahre, die aus unserem Alltag inzwischen verschwunden sind, die damals aber eine wichtige Rolle gespielt haben. Aber die kann man durchaus in unser Schema pressen. Mal gucken, was du dazu meinst. Fangen wir mal unten an. Also das Bad ist das Telefonbuch. Denn keine Privatsphäre, jeder Depp kann deine Adresse nachschlagen. Und vielleicht ist dieser Depp ja ein Terminator aus der Zukunft. Und das ist ja dann vielleicht sehr ungesund, oder? Von daher, das gute alte Telefonbuch wäre bad.
Ja, ich gestehe auch, dass das zum Lesen einfach immer so ein bisschen zäh war. Da bin ich nie sehr weit gekommen in diesem Buch. Da habe ich andere bevorzugt. ja, das Telefonbuch ist bad.
Ja, und dann so in der Mitte, so eigentlich schön, aber vielleicht auch mit Nachteilen, das Ugly, das wäre für mich der Walkman. Seinerzeit natürlich das neueste, heißeste Ding in Sachen Audio für unterwegs. Und es gibt ja eine Szene, wo die Mitbewohnerin von Sarah Connor nach dem Liebesspiel mit ihrem Boyfriend es leider nicht mitkriegt, dass der Terminator in die Wohnung eingebrochen ist, denn sie hört laute Musik unterm Kopfhörer und überhaupt dann die Hörschäden und 40 Jahre später bereut man das alles. Also da glaube ich auch, digitale Playlists auch viel einfacher zu handhaben sind als das Rumgespule bei analogen Mixtapes, würde ich dem Walkman deswegen die Mitte auf unserer Skala zuordnen. Das wäre mein Ugly-Kandidat.
Ja, ob ich dir da so ganz zustimme, bin ich mir nicht sicher, weil Walkman sind schon wirklich, wirklich richtig cool. Und also so digitale Playlists sind halt sowas von unsexy, weil hast du jemals auf dem Schulhof jemanden eine digitale Playlist gemacht oder dann doch lieber ein Mixtape übergeben? Also, ich bin mir da nicht so sicher. Aber ich stimme dir natürlich zu, ist der Terminator im Haus, dann muss der Walkman raus.
Wir können ja vielleicht noch tauschen. Was sagst du zu meinem Good-Kandidaten? Das Filofax oder Filofax, wie ich damals immer gern gesagt habe und wahrscheinlich jetzt gleich wieder auch tun werde. Diese kleinen Ringbücher, wo man verschiedenfarbiges Papier reinheften konnte und wichtige Adressen und Telefonnummern und der Kalender vor allen Dingen, ganz, ganz wichtig, damit man als Jungredakteur wusste, wann welche Termine sind, wo man überhaupt hin muss. Und ich habe ja so schöne Erinnerungen noch dran an die 80er, mein erstes Philo oder Filofax, wie man dann immer auf der Jagd war nach exotischen, interessanten Einlagen oder dann die Lochverstärker wurden irgendwann wichtig. Oder da gab es Sachen auch zum Ausklappen. Ich hatte Visitenkartenhalter. Und ja, auf jeden Fall, im Film gibt es, glaube ich, eine Szene, wo auch irgendeine Information, die steht da im Filofax von der Sarah oder wer auch immer. Auf jeden Fall, ich habe das sofort aufgeschrieben. Ich habe gejauchzt bei der Betrachtung des Films. Und allein deswegen, glaube ich, wirst du es mir doch jetzt nicht antun können, das Filofax vom Good zu verdrängen.
Ja, also es stimmt schon, diese schönen Ziegelsteine, die man da mit sich rumgetragen hat, die sind schon sehr 80er, obwohl es Filofax tatsächlich seit 1921 schon gibt. Ja. Ich weiß nicht, was man 1921 in so ein Ding alles eingetragen hat oder wer sowas brauchte. Ich nehme an, es war noch ein kleinerer Kreis irgendwie. Ich hatte sowas zu Schulzeiten. Bei mir standen hauptsächlich Hausaufgaben drin und Signaturen von Spieleredakteuren, die ich auf der CeBIT getroffen habe. Jörg Langer und Peter Schmitz von der ASM und sowas. Und ich hatte nur mein Filofax mit und dann haben die mir da rein irgendwie was signiert. Also ja, okay.
Lauter schöne Erinnerungen und vor allen Dingen keine negativen Auswirkungen aufs Gehör, wenn der Terminator kommt.
Ja, das stimmt. Beim Busfahren habe ich dann schon lieber den Walkman gehört, als das Filofax durchgeblättert. Aber gut, lassen wir das. Das Filofax ist gut. Wir entscheiden uns also zwischen Filofax, Walkman oder Telefonbuch, good, ugly oder bad. Und die große Frage, die vielleicht doch keine so ganz große Frage ist, wenn man uns auch nur annähernd zugehört hat, so in dieser Folge. Terminator, der Film. Ist das ein Filofax, ein Walkman oder ein Telefonbuch?
Ja, da klapper ich doch gleich mit meinem... Wo habe ich mein altes Filofax? Ob das noch in der Umzugskiste vielleicht liegt? Welche Informationen oder Telefonnummern von ehemaligen Liebesinteressen da vielleicht noch drin sind? Ach ja, gut, das können wir mal in einer späteren Folge erläutern. Auf jeden Fall, ja, also der Film ist ein ganz klares Filofax für mich. Immer noch eine große Gaudi, der 80er-Jahre-Charme eher positiv, für meine Generation zumindest. Und spannend gemacht, toll gemacht, Arnold als Terminator, kultig von vorne bis hinten. Und ja, also ich finde, viele moderne Actionfilme können sich da ein paar Scheibchen abschneiden. Einfach so, was so die Handlung angeht und die Charaktere. Das ist einfach ein solider, gut gemachter, höchst unterhaltsamer Film.
Ja, ich schließe mich ganz an. Es ist definitiv ein Filofax mit diversen Signaturen drin. Vielleicht nicht nur von Spieleredakteuren, sondern auch von Cameron und Schwarzenegger und wer da sonst noch drin ist. Es ist ein grandioser Film. Also der war damals stark und der ist es heute immer noch. Und es ist erstaunlich, was Cameron da alles auf die Beine gestellt hat. Es ist, selbst wenn du dir alles wegdenkst, was dann an Fortsetzungen und sowas kam, ist es einfach ein unglaublich starker Film und ein intensiver Film. Und er zeigt, was für ein großes Händchen Cameron hat fürs Geschichtenerzählen auf so vielen Ebenen. Also der ist visuell mitreißend, der ist narrativ eben, wie du sagst, von der Handlung und Figuren her mitreißend. Der gibt einem irgendwie so eine Aussicht auch. Also als Dystopie ist er irgendwie sehr, sehr spannend. Er suggeriert dir eine viel größere Welt als die, die er dir zeigt. Auch das ist ein Kunststück, finde ich, gerade auf dem Budget. Und deswegen lohnt es sich auch, den immer wieder zu sehen, einfach weil er auf so vielen Ebenen so toll funktioniert. Also da gibt es keinen Drumherum oder gibt es eigentlich gar keine Frage. Definitiv ein Filofax.
Ja, und beim Spiel muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn ich jetzt das rein nach Spielbarkeit und Vergnügen bewerten würde, es könnte mit dem Telefonbuch liebäugeln, weil, also sperriger geht's nicht, selbst nach den 91-Maßstäben ist die Bedienung schon, ich will nicht sagen eine Zumutung, aber sie ist ja anspruchsvoll. Und aber die Faszination in dieser Welt, so krude sie auch aussehen mag, dann zurechtzukommen. Also man freut sich über jeden Fortschritt. Oh, jetzt weiß ich, wie ich da wieder rein oder rauskomme. Oh, ich habe den ersten Gang im Auto eingelegt. Da treten so Kleinigkeiten wie so Spielziele oder konkrete Erfolge fast in den Hintergrund. Einfach dieses sich zurechtfinden, das Erkunden dieser Welt. Also es hat so vieles vorweggenommen und ist bei allen Sperrigkeiten doch auch sehr faszinierend. Also von daher wirklich nichts, was ich empfehlen würde, um schnell Spaß zu haben. Aber wer einfach mal ein Stück Geschichte erleben will, das hat schon was. Also von daher am Ende des Tages ist es das klassische Ugly, das Schöne mit den hässlichen Seiten oder umgekehrt wahlweise. Ich würde das 1991 Terminator-Spiel als Walkman klassifizieren.
Ja, damit kann ich d'accord gehen, definitiv. Ich habe natürlich auch überlegt, also es ist vor allen Dingen schwierig natürlich, wenn man das heute sich anschaut und man muss natürlich immer so das Jahr 1991 dabei mitdenken, wo halt gewisse Sachen einfach komplett anders liefen. Ich weiß, dass ich 1991, wenn ich es mir damals gekauft hätte und gespielt hätte, hätte ich natürlich auch schon mal wesentlich mehr Geduld mitgebracht, um diese Sachen auszuknobeln. Und ja, also es gab auch damals schon Spiele, die waren schneller oder einfacher zu bedienen. Aber es hätte mich jetzt nicht gar so geschreckt, dass ich halt diese Tastenkombinationen rausfinde oder in welcher Situation steige ich jetzt mit was aus, dass das ja auch nicht identisch dann immer ist. Das hätte mich jetzt nicht so sehr abgeschreckt. Ich hätte also mehr Geduld und Zeit dann schon rein investiert, um das zu erkunden. Und diese Faszination des Erkundens, finde ich, die scheint schon immer noch durch. Also man sieht es natürlich historisch, aber auch wenn man es einfach so als Versuch eines ambitionierten Spiels oder einer ambitionierten Spielhandlung sieht, finde ich dann schon interessant, wo ich mir denke, was haben sie denn da noch alles reingepackt? Was würden diese Sachen machen? Du kannst irgendwo im Shop ja, dann kannst du Hunde, Trillerpfeifen und sowas kaufen und dann denkst du dir, ja, okay, kommen dann irgendwann Hunde ins Spiel? Hat das eine Funktion, die da noch im Spiel ist? Also das löst schon eine gewisse Neugier aus, finde ich. Und ja, es ist halt dann gewohnt heutzutage, dass Sachen einfach schneller und zugänglicher sind und die etwas langsame Grafik und so weiter, da muss man schon ein bisschen Geduld mitbringen, um sich da reinbeißen zu wollen. Ich würde aber schon sagen, es lohnt sich, sich das anzuschauen. Also es sei denn, jetzt man kann überhaupt nichts mit alten Games anfangen oder schreckt da vor so Games zurück, die überhaupt keinen Komfort mitbringen oder so, dann wird man damit nicht glücklich. Aber wenn man das den Willen mitbringt, da ein bisschen sich reinzufuchsen, dann kann das schon interessant sein. Und ich finde den Willen auch ganz, ganz toll, da eben nicht das ganz einfache Action-Game draus zu machen, wie so viele andere das gemacht haben. Schau, wie viele Games wir aus der Zeit jetzt angeschaut haben. Und es ist halt immer das Action-Game. Und zu Terminator 2 hast du schon gesagt, dann gibt's halt das Ocean-Action-Game. Und dann hast du halt diese paar Spielsequenzen und ein Geschicklichkeits-Game. Und das hätten die hier so einfach machen können. Und irgendwie haben die gesagt, nee, wir wollen was Interessanteres machen. Wir wollen irgendwas schon mit den Elementen der Handlung, aber sozusagen was anders abläuft und wie sich diese Elemente neu konfigurieren können und gleichzeitig halt eine eigene Welt, die lose mit dem Terminator verknüpft ist, sozusagen erstellen. Das finde ich faszinierend. Also darauf läuft es dann letzten Endes auch wieder hinaus. Es ist der Walkman, es ist ambitioniert, es ist irgendwie faszinierend und es ist gleichzeitig halt natürlich auch frustrierend und sehr hakelig zu spielen. Aber mir ist sowas dann trotzdem auf jeden Fall lieber als viele so runtergerissene, wir klatschen halt so ein paar Bilder zusammen und lassen den Spieler halt dann irgendwie einfach mal so ein bisschen rumballern und fertig.
Also Harmonie und Übereinstimmung im Pixelkino, was unsere Bewertung von Film und Spiel betrifft. The Terminator, der erste Film, das erste Spiel. Ja, ich würde mal sagen, Christian, I'll be back und du wahrscheinlich auch, also we'll be back zur nächsten Folge. Bis dahin wollen wir uns doch so langsam verabschieden und uns nochmal bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für ihre Unterstützung bedanken.
Ja, auch ich sage herzlichen Dank. Wir hoffen, es macht euch Spaß, auch weiterhin. Und ja, wir hören uns in Bälde wieder. Ja, bis dahin bereite ich mich jetzt mal auf das Jahr 2029 vor. Ich glaube, das könnte ungemütlich werden.
Ah ja, wie im Tiki-Motel, wo dann Kyle sagt, er holt mal ein paar Vorräte und die Sarah freut sich schon auf ein ordentliches Wurstbrot oder was zum Knabbern. Aber nein, dann kommt er ja mit seinen Chemikalien, um da so Selbstbau-TNT oder Glycerin oder Dynamit. Da kannst du schon mal anfangen, so ein paar Stängelchen zusammenzuschrauben, um für 29 gerüstet zu sein.
Das ist immer gut, vorbereitet zu sein, finde ich. Da werde ich mir den Film vielleicht doch noch ein paar Mal anschauen, um auch noch etwas zu lernen. Naja, in diesem Sinne, Heinrich, vielen Dank für den schönen Terminator-Talk und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke, tschüss. Das war Pixelkino-Podcast Episode 18 zu The Terminator. I'll be back. Diese Episode wurde ursprünglich am 23. Juli 2024 exklusiv für die Unterstützer der Pixelkino-Kampagnen auf Steady und Patreon veröffentlicht. Diese Kampagnen wurden allerdings inzwischen eingestellt und um die Kulturgeschichte der Menschheit davor zu bewahren, dass unsere Terminator-Folge für immer verloren geht, haben wir sie hiermit nachgeholt. Nochmal mit einem besonderen Dankeschön an die damaligen Unterstützer. Wir hoffen, es ist in eurem Sinne, dass wir diese Folge nun in die Öffentlichkeit entlassen haben. Der Pixelkino-Podcast ist eine Koproduktion von Christian Genzel und Heinrich Lienhardt. Die Musik stammt von Chris Hülsbeck. Wir hören uns bald wieder bei unserer Begegnungsstätte für Film und Spiel.